Los. Jawohl, Leute, so schaut's aus. Der Pitti ist wieder da. Pittis Podcast ist wieder am Start. Das lange Warten hat ein Ende. Ich habe mir mal eine kleine Auszeit genommen. Ich muss mal ein bisschen, keine Ahnung, Sonne tanken, ein bisschen ans Meer gehen, ein bisschen Ferien haben. Und jetzt bin ich wieder heiß wie Frittenfett. Ich freue mich wie Sau, euch wieder ein Special präsentieren zu dürfen. Und letzte Woche hat mir der Sebastian geschrieben, hat gesagt, hey Pitti, wann geht's mal wieder los? Und dann hat er die Idee gehabt, Pitti, mach doch mal Comeback-Special, wenn du jetzt ein paar Wochen nicht da warst. Und dann sage ich, hey Sebastian, wenn du was sagst, dann werde ich es auf jeden Fall tun. Comeback-Special! Haha, das sind die Equals. Ach Mensch, da könnte man schon wieder Rätselfragen stellen, ohne Ende. Es geht nämlich... Hier, es kommt ein Typ vor, der den Song singt, nämlich der Eddie Grant, und der hatte dann solo ein paar Songs, ein paar Hits, nämlich zum Beispiel Give Me Hope Joanna und wie heißt es, I Don't Wanna Dance, ja, so ein bisschen Reggae-mäßig, und hier aber hier klassisches, ja, Rock-Pop-Ding. 1968. I'm on my knees, come back. Ja, Baby, come back, bitte komm doch zurück. Und aber das Comeback, da geht es natürlich vor allem darum, dass Bands am Start sind, nicht nur Bands, natürlich auch einzelne Künstler, Solokünstler am Start sind, irgendwann merken, oh, das läuft nicht mehr so gut, dann vielleicht sogar ganz aufhören. Und dann irgendwann aus verschiedenen Gründen alles wieder über den Haufen werfen und sagen, hey Leute, ich bin wieder am Start, ich mache mein Comeback. Und dann gelingt dieses Comeback manchmal, dann ist es richtig gut und die Leute freuen sich und die Leute kaufen das und finden es auch ganz toll und es ist auch musikalisch ganz toll. Und die meisten, ich glaube, es sind doch die meisten Comebacks, die dann wirklich so sind, also, oh Gott, hättet ihr es lieber bleiben sollen? Ich glaube, das berühmteste Beispiel jetzt so mit einem Jahr Abstand, also es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass ABBA ihr Comeback gemacht haben, nach was weiß ich wie viel Jahrzehnten. Und die Leute gesagt haben, Mensch, toll, ABBA bringen wieder was Neues raus. Und jetzt ganz ehrlich, hört irgendjemand von euch die neuen Songs von ABBA noch? Nee. Jetzt kann ich mich fragen, hören die Leute überhaupt Songs von ABBA? Ja, ich habe ja da im Podcast schon mal drüber gesprochen, dass das schon natürlich absolut seine Berechtigung hat und ganz tolle, tolle Popmusik ist. Aber wenn, dann hört man doch das alte Zeug. Da hört man The Winner Takes It All und Dancing Queen und Super Trooper und was weiß ich. Und die neuen Songs, ja, sagt man, ja, geht, ist gar nicht so schlecht. Das Schlimmste, was man, glaube ich, über ein Comeback sagen kann, ist gar nicht so schlecht. Ja, das ist so, wie wenn Frauen über einen Mann sagen, der ist nett. Ja, also kannst du vergessen, ja, da geht nichts. Genauso wie beim Comeback dann nichts geht. Aber bei manchen Leuten ist es dann so, dass das so ein richtiger Karriereschub nochmal ist. Also ich habe mal ein paar rausgesucht und ich glaube, ich habe echt schöne Musik. Also wirklich ganz tolle Songs heute dabei von Leuten, die ihre Comebacks gestartet haben und die auch teilweise sogar nach dem Comeback noch erfolgreicher waren als zuvor. Beim ersten heute, der drankommt, da war es nicht ganz so. Das ist sowieso so eine kleine Mogelpackung, um Und zwar geht's um den Elvis. Natürlich ist der Elvis der größte Rock'n'Roll-Held überhaupt, der mit seinem Aussehen, mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Wahnsinnsstimme, mit all dem, was er verkörpert hat, natürlich den Rock'n'Roll irgendwie geprägt hat wie kein anderer. Und jetzt war der Elvis, das ging so los irgendwie 1956, 57, 58 und da war er natürlich der größte überhaupt. Und dann kam irgendwann, dann kam die British Invasion, dann kamen die Beatles, dann kamen die Stones rüber aus England und der Elvis war nimmer so on top. Und was der Elvis dann gemacht hat, der hat ein paar Filme gemacht und die Filme waren erfolgreich, die Leute haben das gesehen, aber der Elvis hat auch selber mal gesagt, irgendwann, er möchte mal wieder einfach live performen. Und er hat tatsächlich eine Pause gemacht in den 60er Jahren von 7 Jahren und hat im Prinzip keine Konzerte mehr gegeben. Er hat ja sowieso nur in Amerika und einmal in Kanada gespielt und dann kam dieser wahnsinnig umtriebige Manager von ihm, der Colonel Parker, kam auf die Idee, hey, wir machen da ein riesiges Ding draus, wir machen ein Comeback-Special und das ist das ganz berühmte 68er Comeback-Special von Elvis. Und dieses Comeback-Special wurde im Fernsehen, kam das dran und es war ein Mega-Erfolg und man muss auch sagen, ich glaube, viele Leute haben das schon so ein bisschen im Blick noch und haben es vielleicht auch schon mal gesehen, das ist ja schon 100.000 Mal im Fernsehen auch dran gewesen und da steht er da mit diesem schwarzen Lederanzug und es ist einfach sau cool, ja, er ist immer noch nicht alt, er ist immer noch irgendwie, schaut noch frisch aus, ist voll im Saft irgendwie und haut da einen raus und man kann auch sagen, es gibt ja da diese Session, die wahnsinnig geil ist, wo diese paar Musiker, also es gibt verschiedene Teile dieses Comeback-Specials, da steht er da vor so Glitzer, Lichterzeugs und so, das ist jetzt nicht so toll, aber es gibt diesen einen intimen Teil des Konzerts, wo die einfach mit den Musikern zusammen sitzen und da ganz reduziert mit Kontrabass und schon E-Gitarre, aber auch akustischer Gitarre da, die Songs One Night With You und so weiter performen, was wahnsinnig ist. Und das ist natürlich die Vorlage für alle MTV Unplugged Konzerte gewesen. Ja? Also im Prinzip hat man da schon gemerkt, wow, wenn einer es richtig kann, wenn einer es richtig mit der Band kann und die Musiker toll sind, dann ist es wahnsinnig geil, wenn sowas auch mal rein akustisch abläuft. Und das ist also, wie gesagt, das Vorbild für alle Unplugged-Alben. Jetzt gibt's dieses 1968 Comeback-Special, gibt's natürlich, kann man auf allen Kanälen sich anschauen und anhören auch. Und jetzt ist aber auf der Kompilation, die ich gerade gefunden habe, ist ein Song drauf, der eigentlich 1968 bei dem Comeback-Special gar nicht gespielt wurde, aber der ist so geil und der zeigt eben auch den Elvis voll in der Blüte seiner Jahre im Prinzip, nachdem er den Riesenerfolg gehabt hat. Er hat dann nicht mehr so viel Nummer 1 Hits gehabt, aber er hat die zwei Mega-Nummern gehabt, nämlich Suspicious Minds und danach Burning Love. Und Burning Love ist komischerweise auch auf einem Sampler drauf von diesem Comeback-Special. Und deswegen werde ich den Song mal spielen, weil er einen Wahnsinns-Groove hat, weil er einen super Bass hat und weil der Elvis da für mich zurückgekommen ist und nochmal richtig super war. Danach kam die Las Vegas-Zeit, da hat er diesen Glitzeranzug gehabt und dann wurde er fett und dann war es irgendwann vorbei. Aber das ist so für mich hier Elvis nochmal, so wie er richtig, richtig geil war. Burning Love, Elvis Presley. Mega. Hey. Hört ihr den Bass? Yeah! Vom Album The Best of the 68 Comeback Special. Mega! We'll be right back. für ein Song. Spitzenmäßig. Elvis, Burning Love. Irgendwie muss es immer mit dem alten Rock'n'Roll anfangen. Und das ist natürlich einer der ganz großen Hits von Elvis. Ja, der hat das Comeback gemacht und dann ging es noch ein paar Jahre, ich glaube 9 Jahre, und dann ist er gestorben. Dann war es einfach vorbei. Auch sonst, es wurde dann auch schlimm zum Schluss beim Elvis, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, kommen wir zum nächsten Comeback, das ein sehr, sehr trauriges ist. Und zwar das Comeback von John Lennon. John Lennon, das weiß jetzt, glaube ich, wirklich jeder, war in einer gewissen Band, die Beatles hießen. Und die haben sich 1970 aufgelöst und es war dann irgendwann vorbei. Und dann hat John Lennon hat ein paar Alben gemacht, die relativ erfolgreich waren, hat Songs gemacht wie Imagine, die Jahrhundertsongs waren und so weiter. Und hat sich im Prinzip mit seiner Frau aber zurückgezogen, hat 1972 im Prinzip sein letztes langes Konzert gegeben hat dann irgendwann noch so ein Coveralbum aufgenommen, das hieß Rock'n'Roll 1975, und hat dann eine Pause eingelegt, und zwar hat er da seinen Sohn Sean großgezogen, also er war im Prinzip Familienvater, ja. Und dann war geplant, 1980 wieder zurückzukommen mit seiner Frau zusammen. Auch die hatten mal eine Zeit, wo sie mal nicht mehr zusammen waren, haben sich aber dann wieder ganz innig geliebt und alles war wieder toll und so weiter. Und dann hatte John Lennon gesagt, wir machen jetzt ein Album, das heißt Double Fantasy. Und das Album besteht aus Songs von ihm und Songs von ihr und die wechseln sich da ab. Also es ist praktisch immer ein Song von John Lennon, da kommt wieder ein Yoko Ono Song, ein Lennon Song und so weiter, die wechseln sich ab und ist ganz toll. Und das Album war im Prinzip fertig 1980. Und dann kam das, was ein Wendepunkt vielleicht überhaupt in der Pop- und Rockmusik war. John Lennon wurde bei, sagen wir mal, als die Aufnahmen im Prinzip schon fertig waren, noch so mal im Studio gewesen zum Abmischen und so weiter, ist vom Dakota Building in New York, ist früh rausgegangen mit seiner Frau. Ein Typ hat ihn angesprochen, hat gefragt, ob er ein Autogramm haben kann. John Lennon hat gesagt, natürlich kannst du ein Autogramm von mir haben. John Lennon ist ins Studio gegangen, ist abends wieder zurückgekommen. Der gleiche Typ vom Morgen stand immer noch da, hat nochmal nach ihm gefragt und hat ihn dann erschossen. Das war am 8. Dezember 1980, und dann ist diese Ikone tot gewesen. Ja. Und das Vermächtnis, das dann noch da war, war eben dieses Album Double Fantasy, das noch da war. Ja. Jetzt sage ich mal, das Album ist gut. Diese Idee mit der Song ist von Lennon, der nächste ist von Yoko Ono, führt natürlich ganz einfach unweigerlich dazu, dass man sagt, wow, da ist schon ein Qualitätsunterschied, ja, aber es sind schöne Songs drauf, es ist Just Like Starting Over drauf von John Lennon, es ist I'm Losing You, es ist Beautiful Boy drauf, der Song für seinen Sohn Sean auch, und es ist der Song drauf, den ich euch jetzt vorspiele, und der Song heißt Watching the Wheels, und was man da gemacht hat, was ich auch ganz schön finde, man hat dann jetzt das Ganze nochmal neu gemischt und hat jetzt eine ganz reduzierte Version dieses Songs. Der John Lennon, der hat oft sein Gesang verdoppelt und das klingt nicht immer super. Und jetzt auf dem Mix ist er nur einfach drauf, der Gesang, und ich finde, der klingt fast besser. Was man auch noch sagen muss, der Mörder von John Lennon, der hat jetzt in den letzten Tagen zum 12. Mal auf Begnadigung plädiert. Also das Ganze ist jetzt 42 Jahre her und er wird nicht begnadigt. Er bleibt also nach 42 Jahren Gefängnis immer noch da drin. Und ganz komisch ist, ich bin halt ja auf Facebook, auf irgendeinem Beatles-Fanclub-Ding, und da muss ich sagen, das hat mich schockiert. In den letzten Tagen, als eben die Nachricht kam, dass der wieder nicht begnadigt wurde und im Prinzip alle Fans ganz schlimme Sachen geschrieben haben. So, dieses Monster soll nie wieder rauskommen, es wäre besser, wenn er tot wäre, und wenn er wieder rauskommt, dann wird er sofort umgebracht und so weiter. Ich glaube, Das sind alles Aussagen, mit denen wäre John Lennon, glaube ich, nicht klargekommen. Insofern, also ich bin, natürlich ist schlimm, furchtbar, wenn man so einen Typen, diesen Jahrhundertkünstler, wenn man den umbringt, das ist schlimm, da gibt es keinen Zweifel. Aber wenn einer 40 Jahre im Knast war, ich glaube, dann darf man ihm auch mal zugestehen, dass er vielleicht sich geändert hat und dass er wieder die letzten paar Jahre noch in Freiheit verleben darf. Also ich glaube, natürlich habe ich John Lennon nicht gekannt, ja, aber von all dem, was ich über ihn gelesen habe, könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht auch dafür wäre, dass man sagt, so, jetzt ist es gut. Wer immer noch nicht dafür ist, ist seine Frau. Er sagt immer noch, der Mann soll nie mehr wieder auf freien Fuß kommen. Keine Ahnung. Wir hören mal einen Song von John Lennon, von seinem allerletzten Album Double Fantasy, und der Song heißt Watching the Wheels. Schöner Song.
People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. Tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll.
Super Song von John Lennon, vielleicht nicht ganz so bekannt, war aber auch eine Single dann noch. Ganz klasse, ich finde es auch in dieser reduzierten Version. Also ich tue es vielleicht noch auf die Liste, die ich immer mache, die Spotify-Liste, und mache die nicht reduzierte Version drauf, die natürlich, also die jetzt auch nicht wahnsinnig rockig ist oder irgend sowas. Also es ist, wie gesagt, da ist der Gesang gedoppelt, es ist nur ein bisschen mehr Klavier und ein bisschen mehr Hintergrundzeug dabei. Mir gefällt es so besser, muss ich echt sagen. Sehr schön. Was auch ganz schön ist, ist das Cover von dieser Platte Double Fantasy. Da sieht man einfach, und es gibt wahnsinnig viel so schöne Bilder, wie John Lennon und Yoko Ono sich küssen. Und man sieht einfach, das ist unsterbliche Liebe. Ja, das kann man nicht anders sagen. Es schaut einfach toll aus. I just have to let it go. Ja. Ich glaube nicht, dass der John Lennon gewollt hätte, dass der Typ irgendwie im Knast stirbt, der ihn umgebracht hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Egal. Gut, werden wir eh nicht ändern, ist halt so. Ja, jetzt kommt das nächste Comeback, und das nächste Comeback ist vielleicht das legendärste Comeback der Rockgeschichte. Es gab diese Band, die eine der erfolgreichsten amerikanischen Bands aller Zeiten war, nämlich die Eagles. Und die Eagles, die haben sich in den 70er Jahren gegründet, und 71 ging das los, und dann haben die alles abgeräumt, was ging, hatten Songs hier, Take It Easy war der erste Kracher. dann Live in the Fast Lane, dann kam das wahnsinnige Album Hotel California, wo der Song Hotel California drauf ist, wo eigentlich nur Hits drauf sind. Und das hat sich verkauft wie wahnsinnig. Ja? Also es war 158 Wochen in den amerikanischen Charts, war überall mega erfolgreich. Der Song Hotel California, klar, den kennt nun wirklich, ich glaube, jeder überhaupt. Ja. Dann ist New Kid in Town ist drauf. Also es sind nur Hits auf dieser Platte. Dann haben sie noch eine Platte gemacht. Also es war jetzt 1976 und dann 1979 The Long Run. Und die Typen hatten große Probleme untereinander. Also das gibt, glaube ich, ganz wenige Bands, die so wunderschön miteinander musizieren und singen konnten und auch immer noch können, wobei das natürlich jetzt ein Witz ist, weil wirklich große Teile der Band gar nicht mehr leben oder gar nicht mehr dabei sind. Aber trotzdem dieser Gesang, die Harmonien und überhaupt das harmonische Zusammenspiel ist einzigartig bei den Eagles gewesen. Was sie aber gemacht haben, die haben sich erstmal Drogen aller Art reingepfiffen und haben sich auf der Bühne teilweise angekeift, haben vor dem Auftritt und nach dem Auftritt nicht miteinander gesprochen, bloß immer, wenn sie miteinander Musik gemacht haben, hat's funktioniert. Und dann kam irgendwann der Moment, wo der Glenn Frey und der Don Felder so aneinander geraten sind, dass der Don Felder dem Glenn Frey die Gitarre irgendwie draufhauen wollte und es ihn kurz verfehlt hat, auf der Bühne bereits gesagt haben, ich hau dir jetzt die Fresse voll, und dann hinter der Bühne flogen dann die Fetzen und dann hat's geheißen, so, es ist Schluss, es geht nicht mehr, es ist vorbei. Wir werden wieder Musik machen, wenn die Hölle einfriert. When hell freezes over. Und dann kam irgendwann tatsächlich der Punkt, 11 Jahre später, haben die dann gesagt, okay, die Zeit ist soweit, die Hölle friert ein. Wir bringen ein Album raus, das heißt Hell Freezes Over. Und das war auch sehr erfolgreich, ist auch ganz cool, sind aber nur 4 Studioaufnahmen drauf, der Rest sind Live-Aufnahmen. Das heißt, es ist im Prinzip auch nicht das erste Studioalbum nach The Long Run 1979, sondern 28 Jahre später kam das wirklich original einzige Studioalbum von den Eagles wieder raus, das heißt Long Road Out of Eden. Und dieses Album ist wirklich klasse. Das hat sich ganz gut verkauft und das war auch Nummer 1 irgendwie überall und so, aber die Leute haben das nicht so am Schirm gehabt, da waren auch nicht so wahnsinnig viel Hits drauf, aber ich finde das Album ist ein Doppelalbum, eine Doppel-CD, ganz, ganz klasse. Und der Titelsong, der erinnert mich so ein bisschen an Hotel California. Und was ich ganz interessant finde, ist auch Hotel California. Ich meine, das stellt man sich immer vor, da fährt man so ein bisschen im Sommer, fährt man da mit dem Auto, am besten noch mit dem Cabrio rum, und da passt dieses Lied so dazu. Aber das Lied ist im Prinzip eine Metapher auf den gescheiterten amerikanischen Traum, auf all das, was einem versprochen wird von Wohlstand und so weiter, dass du es schaffen kannst, wenn du ganz viel arbeitest, und dann wirst du Millionär und das ist toll. Und dieses Hotel, in das man da reinfährt, das Hotel California, und Kalifornien, das repräsentiert ja so diesen amerikanischen Traum, wie alles Sonne, alles Sonnenschein, viel arbeiten, ganz toll leben und so weiter. Und du kommst da aber nie mehr raus. You can check out anytime you like, but you may never leave. Und dann kommt dieses wahnsinnig geile Gitarren-Solo. Und bei dem Song Long Road Out of Eden ist es im Prinzip ganz ähnlich. Da wird gezeigt, dass der Weg aus dem Paradies raus ganz schwer ist und dass all das, was in den Amerikanern versprochen wird, von Wohlstand, von schönem Leben, von hier, ich habe meinen Barbecue-Grill immer an und alles ist toll und ich habe meine SUV und so, aber die Versprechen, die werden nicht eingehalten. Und all das kommt in diesem wunderbaren Titelsong, der 10 Minuten lang ist, der niemals ein Hit war, aber der ein Song ist, der für mich grandios gemacht ist. Und in den hören wir jetzt mal so mittendrin rein, weil ich kann ja 10 Minuten einen Song, ich laber ja viel zu viel. Ihr merkt schon, ich habe jetzt ein paar Wochen nicht geredet hier am Mikrofon, deswegen macht es mir vielleicht sogar noch mehr Spaß als zuvor. Dieser Song, Long Road Out of Eden, bitte, wenn ihr Zeit habt, hört mal in dieses ganze Ding rein. Ist wunderbar. Es ist jetzt praktisch die zweite Strophe, wo über all diese Versprechen, die nicht eingehalten werden, gesungen wird. Der wunderbare Gesang von Don Henley, dann auch so ein Mini-Refrain und dann kommt noch ein Gitarrensolo. Ganz, ganz toll. Die Eagles Comeback nach 28 Jahren. Long Road Out of Eden. Hört rein. Mehr kann ich nicht spielen, aber es ist echt klasse. Long Road Out of Eden, da war kein großer Hit drauf auf dieser Doppel-CD, aber es ist wirklich spitzenmäßig und ich kann es wirklich nur empfehlen. Und die Eagles, die haben schon richtig Qualität abgeliefert. Ich finde es ein bisschen schade, Glenn Frey, wie gesagt, so, da ist er, mein Hund. Ich bin nicht ganz allein. Er heult jetzt rum heute. Ich weiß nicht, was er hat. Ich glaube, der mag das nicht, dass ich schon wieder so viel laber hier. Egal, kommen wir zum nächsten Comeback. Nämlich, jetzt kann ich mal erzählen, ich habe in den letzten Wochen, komischerweise, bin ich aufmerksam geworden über meinen Lieblingspodcast, nämlich den Meilensteine-Podcast von SWR1, auf Steely Dan. Steely Dan habe ich schon gekannt. Ich kenne natürlich die Hits gekannt, aber ein paar Alben von denen auch. Jetzt muss man sagen, wenn die Eagles Country mit Rock zusammengebracht haben, dann waren Steely Dan die Typen, die Jazz mit Rock zusammengebracht haben. Jetzt bin ich überhaupt kein Jazz-Fan, ehrlich gesagt. Und ich fand es immer so ein bisschen schwierig. Aber dieser Podcast hat mich eben auf, sagen wir mal, vielleicht das bahnbrechendste Album von Steely Dan gebracht, nämlich Asia. Und dadurch, dass die ja 1,5 Stunden nur über dieses eine Album geredet haben, habe ich es mir halt auch noch ein bisschen genauer angehört und merkt dann schon, was das für wahnsinnige Qualität hat. Und das ist halt einfach richtig toll. Und dann kommt's, wie es halt so ist. Man hört dann einfach nochmal genauer in diese Sachen rein und hört sich auch neue Sachen an und entdeckt wieder neue Sachen. Und dann ist mir aufgefallen, dass bei Steely Dan, die haben im Prinzip ein Album gemacht bis 1980. Dann haben die aufgehört und dann haben die sich 2000, also 20 Jahre später, wieder zusammengetan und haben wieder ein Album aufgenommen. Und das Album heißt Two Against Nature. Bei Steely Dan kann man sagen, da wird es jetzt in Zukunft kein Comeback mehr geben, weil die Band besteht im Prinzip oder bestand aus zwei Mitgliedern, nämlich Walter Becker und Donald Fagen. Und der Walter Becker ist 2017 gestorben, also deswegen ist das hinfällig. Da wird es also dann danach nichts mehr geben. Die müssen ganz schwierige Typen gewesen sein. Ja? Die haben also wirklich bei verschiedenen Alben haben die sich dann hunderte von Musikern, also wirklich hunderte von Musikern, von Top-Musikern dazugeholt und haben ausprobiert und haben lang rumgemacht und haben waren extreme Perfektionisten und wo die Musiker, die mit ihnen gespielt haben, sind verzweifelt, weil, keine Ahnung, und der 15. und der 20. Take hat nicht gepasst und so weiter. Das war wohl schwierig. Aber der Sound ist, das kann man sagen, echt unschlagbar auf all diesen Aufnahmen, die sie gemacht haben. Und wie gesagt, 20 Jahre nachdem sie ihr letztes Album Gaucho gemacht haben, 1980, haben sie sich nochmal zusammengetan und haben das Album Two Against Nature rausgebracht, das wirklich auch richtig gut ist. Und da sind lauter coole Sachen drauf. Und was natürlich Steely Dan immer hatten, war, das ist sehr groovig, das hat auch jazzige Elemente, aber es ist schon nachvollziehbar. Es ist nicht so Jazz, dass man sagt, oh jeder, keine Ahnung, was die da wollen und irgendwann ist halt vorbei das Solo und dann geht's wieder weiter. Nee, vielleicht hat auch der Perfektionismus dazu geführt, dass das dem dann auch richtig gute Songs sind. Und von diesem Album Two Against Nature, übrigens heute über Steely Dan, muss es sein, Achtung, Rätselfrage, spiele ich mal einen Song aus diesem Album. Der Song heißt Cousin Dupree und ich glaube, das kann man sagen, das sind solche Freaks, also der Donald Fagen, der lebt ja noch, solche wirklichen Freaks, die auch über Freaks und Nerds und so weiter, das merkt man ihrer Musik auch an, die über solche Leute auch Musik machen und Texte schreiben. Und da geht es eben um einen Musiker, um einen Jazzmusiker, der irgendwie nach ewigen Zeiten seine Cousine wieder trifft und merkt, wow, die ist heiß und sich so ein bisschen in sie verknallt und dann sagt, na, wie wär's denn mit einem Kuss für deinen Cousin Dupree? Und so heißt der Song auch, Cousin Dupree, Steely Dan, geil. Merkt ihr schon, es groovt.
I was watching.
Jazz ist typisch Steely Dan. Und dann kommt so ein bisschen freakiges Zeug da und auch, aber was man echt sagen muss bei diesen Alben, und da habe ich jetzt eben auch noch ein bisschen besonders drauf gehört, der Sound ist Wahnsinn. Das ist sehr ausgefeilt alles. Schon cool, also wirklich coole Mucke, Steely Dan. Wie gesagt, heute Rätselfrage, kleines Solo. Sehr geil, hört da mal rein, Steely Dan. Und es lohnt sich auch, über die so ein bisschen Bescheid zu wissen. Vielleicht fällt es einem dann auch so ein bisschen leichter, einen Zugang zu bekommen. So ging es mir jedenfalls. Ja, jetzt kommt das nächste Comeback. Ja, logischerweise, weil heute geht es ja nur um Comebacks. Das ist jetzt eins von einem Typen, das war jetzt keine 28 Jahre und auch keine 20 Jahre, die das gedauert hat, bis er dieses Album gemacht hat. Aber es ist für mich wirklich eins der bahnbrechendsten Alben überhaupt. Eins der innovativsten Alben und vor allem eins der Alben, das so viel geleistet hat für die Musik weltweit wie ganz wenige. Und zwar ist es das Album Graceland von Paul Simon. Und der Paul Simon, klar, Simon & Garfunkel, Sound of Silence und so weiter, I'm a Rock, The Boxer und was weiß ich alles, hat dann eine Solo-Karriere gestartet, irgendwann in den 70er Jahren, und die ist so auch so ein bisschen stagniert. Ja, das ging nicht so recht weiter, der war angeschlagen in den 80er Jahren und der hat gemerkt, ach, mit meinem Akustikzeug und da komme ich nicht mehr weiter. Die Leute wollen dann doch wieder mich mit Art Garfunkel zusammenhören, möchte ich aber nicht mehr, ich möchte mal ganz was anderes machen. Und was der dann gemacht hat, er hat ein Album aufgenommen mit Musikern aus Südafrika. Jetzt sagt man vielleicht heute nichts Besonderes, wenn man da irgendwie mit Afrikanern oder Asiaten oder was weiß ich mit wem zusammen Musik macht, aber das war da neu. Vor allem war es so, dass Südafrika zu der Zeit ganz schwer unter politischen Unruhen leiden musste. Ja, und natürlich gab es da diese Apartheid und die schwarzen Menschen dort wurden furchtbar unterdrückt, waren in der Mehrheit, wurden aber gegängelt, mussten unter ganz schlimmen Verhältnissen leben. Nelson Mandela war im Gefängnis jahrzehntelang und so weiter. Und der Paul Simon hat gesagt, ich möchte den Sound aus Südafrika, den möchte ich irgendwie einfangen und mit dem westlichen Sound, mit dem amerikanischen Sound zusammenbringen. Das hat er geschafft auf diesem Album und es heißt Graceland. Und Graceland, das weiß man vielleicht auch, Graceland war das Anwesen von Elvis Presley. Schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis. Und das ist ein sehr, sehr kluger Titel auch dafür, ja, weil der Graceland ist natürlich uramerikanisch. Was macht er? Nimmt diese uramerikanische Musik, verbindet sie mit der afrikanischen Musik. Und was hat man gemacht? Man hat gesagt, das kannst du nicht machen, Paul Simon, du eignest dir Musik an, wofür du nicht zuständig bist. Und sowas ist heutzutage auch in der Diskussion. Ich habe irgendwas gelesen, dass eine Schweizer Reggae-Band mit Typen mit Rasterlocken ein Konzert abbrechen sollte, weil er gesagt hat, ihr macht hier kulturelle Übernahme und sowas. Vollkommener Schwachsinn. Natürlich dürfen Leute, egal welcher Hautfarbe, und welchen Hintergrund Musik von anderen Typen, die irgendeinen anderen Hintergrund haben, Musik machen. Das darf man natürlich. Warum sollen wir es nicht machen? Dürfte ich kein Rock'n'Roll spielen? Ja? Weil den habe ich nicht erfunden. Natürlich habe ich sowieso nicht. Das ist ja so klar. Aber dann brauche ich als Bayer oder als Deutscher brauche ich keine Musik aus Amerika spielen oder irgend sowas. Das wäre ein vollkommener Irrsinn. Natürlich. Das ist ja gerade die Idee von Welt, von einer Welt, dass man das Beste von irgendwas anderem nimmt und das miteinander zusammenbringt, ja, und miteinander vielleicht auch was Tolles daraus kreiert. Und das hat der Paul Simon gemacht. Und deswegen ist dieses Album 1986 rausgekommen, Graceland, wirklich eins der allergrößten Alben aller Zeiten. Da ist natürlich You Can Call Me Al drauf und The Boy in the Bubble, und das sind aber so, sagen wir so, die rein amerikanischen Songs. Aber den Song, den ich mir ausgesucht habe, das ist Diamonds on the Soles of Her Shoes, weil man da auch hört, diese Verbindung, das fängt eben afrikanisch an. Hört man? Ganz schön. Also er hat sich wirklich ganz tolle Musiker geholt. Und was man hier auch hört, ist der Sound auf dem Album des Wahnsinn. Man hört einen Bass, wie man noch nie zuvor gehört hat. Man hört ein Schlagzeug mit Rhythmen, die man zuvor noch nie gehört hat. Und das ist genau das Geile, dass man eben hier diese amerikanische Musik mit der afrikanischen zusammenbringt und was ganz eigenes, genuines da draus macht. Das ist Weltklasse und hat sich auch von da an hat es immer geheißen, es gibt jetzt Weltmusik und so. Das ist für mich der Anfang der Weltmusik. Diamonds on the Soles of Her Shoes. Wunderbar. Paul Simon. Jetzt geht's gleich los. Diamonds on the Soles of Her Shoes. Hammer. Der Bass, ja, ist unglaublich. People say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of her shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you wearing these diamonds. And I could say, ooh. Everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes. Sich das auch überlegt, wie manchmal der Sound der 80er klingt mit irgendwie so alles aus dem Keyboard raus, ja, man hat experimentiert mit Synthesizern und so weiter und das ist unglaubliche handgemachte Musik, die einen Sound hat, der absolut zeitlos ist, ja. Also wird niemand datieren können, wenn man nicht wüsste, dass es aus dem Jahr 86 ist, ja. Klasse. Sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh. And everybody here would know what I was talking about. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about. Talking about und da hat er sich schon Zeit genommen. Der hat in Johannesburg aufgenommen, in den Abbey Road Studios, in der Hit Factory in New York City, in den Amigo Studios in Los Angeles und in Louisiana. Und da kommt sowas raus. Und es ist ein Comeback von nur 3 Jahren, aber zuvor war er erfolglos und mit dem Ding ist er steil gegangen. People say I'm crazy, I got diamonds. Diamonds on the Soles of My Shoes. Also ein wirklich tolles Album. Graceland. Klasse. So, jetzt war das sehr männerlastig, so wie es leider sehr häufig ist bei mir. Aber jetzt kommt natürlich eine ganz, ganz tolle Frau, nämlich, jetzt kommen sogar 3 Frauen, jetzt kommt die Patti Smith. Patti Smith, schon ein paar Mal genannt hier, Godmother of Punk, die eine der unglaublichsten Rocksängerinnen überhaupt, die, ja, das würde man vielleicht sagen, so ein bisschen zweite Reihe. Was ich immer ein bisschen schade finde, das einzige Lied, das irgendwie im Radio manchmal von ihr kommt, ist Because the Night. Das ist ein toller Song, den hat Bruce Springsteen geschrieben, aber der ist vollkommen untypisch für Patti Smith. Es ist schon ein bisschen punkiger, das Ganze. Sie hat eine unglaubliche Präsenz. Sie hat eine unglaubliche Stimme und sie hat ein unglaubliches Talent, Texte zu schreiben. Sie lebt auch noch, sie ist nicht mehr die Jüngste, die ist jetzt 76, glaube ich, hat schon ein paar Jahre drauf, ist aber immer noch unterwegs und am Start. Und Patti Smith hat ganz viel hinnehmen müssen, hatte ganz viel Verhältnisse zu verschiedenen Männern, hat nicht immer funktioniert, dann hat sie die große Liebe ihres Lebens gefunden, nämlich den Fred Sonic Smith, den Sänger und den Gitarristen von MC5. Das war so eine typische amerikanische Garage-Band und die haben sich ganz, ganz arg geliebt und irgendwann hat die Patti Smith gemeint, sie möchte nur noch mit dem Fred zusammen sein, macht überhaupt keine Musik mehr. Und was ist leider passiert? Der Fred Smith ist 1994 gestorben sie war dann wieder alleine. Und dann hat sie 2 Jahre später ein Album rausgebracht, das geprägt ist von diesem Verlust, nicht nur von dem, sondern von ihrem Mann, sondern auch von vielen Freunden. Sie hat auch ein paar Freunde gehabt, die an HIV gestorben sind. Und all das, was da passiert ist, all diese Schicksalsschläge, die sie hinnehmen musste, die hat sie in dieses Album gepackt. Und das Album heißt Gone Again, wieder ist einer weg. Ja, und der Titelsong davon, der zeigt es so ein bisschen, der zeigt den Schmerz, der ist ziemlich rockig, der ist all das, was die Patti Smith im Prinzip für mich verkörpert, ist da drin in dem Song. Deswegen ganz klasse, Patti Smith, der Song Gone Again, ein bisschen mehr Rock jetzt, was nicht schade. Los geht's. Geil. Es ist nicht nur leise, wobei auf dem Album dann schon auch vieles leise ist, aber da hier, das ist so diese, ja, Kacke. Wieder jemand weg, wieder jemand fehlt in meinem Leben und es zeigt dieser Song Gone Again. Und hier der typische Teil bei Patti Smith, sehr häufig so ein bisschen lyrisch das Ganze, wie ein Gedicht. Great. sehr, sehr geil. Gone Again, Patti Smith. Das war eine Pause von 8 Jahren, die sie gemacht hat, von dem Album Dream of Life 1988 bis zum Album Gone Again 96. Und dann hat sie wieder ganz viel veröffentlicht. Gone Again 96, 97, Peace and Noise, 2000 Gung Ho, 2004 Tramping und so weiter. Und jetzt ist es dann doch ein bisschen stiller um sie geworden. Naja, das ist vielleicht dann auch irgendwo klar, ja, dass man dann, ich weiß nicht, so der Punker und der Rocker, der ist mir vielleicht mit 75 nicht mehr ganz so. Ja, sie tourt aber immer noch und ist immer noch unterwegs und ich habe sie ja einmal gesehen, das war Hammer, das war klasse. So, Patti Smith, jetzt habe ich gesagt, 3 Frauen, 2. Frau, Kate Bush. Kate Bush ist auch eine, die ganz lang, und das ist das, da bin ich überhaupt erst drauf gekommen, warum Kate Bush. Kate Bush hat vor kurzem Nummer 1 Hit wieder gehabt. Warum? Weil der Song im Soundtrack zu Stranger Things in der 4. Staffel, glaube ich, jetzt vorkam und die Leute den ganz toll fanden, ganz viele Jugendliche den auch ganz toll fanden und der Song wurde wieder Nummer 1 in England zum Beispiel. Also wurde wieder ein richtiger Hit und der Song heißt Running Up That Hill und der Song kommt aus dem Jahr 85. Ja, und tatsächlich hier fast 40 Jahre später wird es nochmal ein Hit, wird die Kate Bush wahrscheinlich gefreut haben, aber den werde ich jetzt gar nicht spielen, den kennt man glaube ich ziemlich gut. Die Kate Bush nimmt sich wahnsinnig viel Zeit, die kann das auch, ja, die hat also 1978 angefangen, hat dann einen riesen Hit gehabt mit Wuthering Heights, hat zwischendrin immer mal Hits gehabt, Hounds of Love ist ihr erfolgreichstes Album, die ist Millionärin, die kann sich's leisten, die macht auch nur, was sie wirklich will und dann hat sie irgendwann 1993 mit dem Album The Red Shoes im Prinzip aufgehört. Ja, und 12 Jahre später kommt sie zurück, 2005, vollkommen unvorbereitet. Keiner hat damit gerechnet, dass die Kate Bush überhaupt noch mal was macht und kommt mit dem Album Ariel raus. Das ist ein langes Album gewesen und das ist sehr, sehr toll und erfolgreich auch wieder gewesen und die Leute haben es gekauft wie wild. Und es ist, das Interessante ist bei Kate Bush, dass das also wirklich, wenn man jetzt mal irgendwie von Mainstream und so weiter spricht, das hat bei Kate Bush eigentlich überhaupt nichts verloren. Das sind also schon mal ihre Stimme, die ist nicht unanstrengend, muss man sagen, und die Songs sind auch nicht unanstrengend. Da muss man schon ein bisschen Zugang dazu finden. Und auf dem Album Ariel, was wirklich ganz toll ist, aber es hat natürlich auch keinen Hit oder so, ist ein Song, der heißt Pie. Und Pie nicht wie die Torte oder so, sondern wie das Zeichen, das mathematische Zeichen. Jetzt bin ich also wirklich alles andere als ein Mathematiker. Das Ding, das man irgendwie braucht, um einen Kreis auszurechnen, einen Radius auszurechnen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da dieser Song drauf, der heißt Pie und sie macht das Tolle, sie singt verschiedene Folgen von Pi, also 3,14, das wissen wir alle. Das ist ja unendlich lang, das Ding. Und sie hat versucht, sagen wir mal, Melodie reinzubringen in Zahlen. Und das merkt man diesem Song an. Also sie hat gesagt, die größte Herausforderung war zum Beispiel aus der Zahl 7 etwas zu machen, das dann gut klingt beim Singen. Ja, also sie liest dann im Prinzip oder sie singt nur Zahlen vor irgendwann. Hammer. Pie vom Album Ariel von Kate Bush. Come back. Infatuation for calculation, ja, also eine Vernarrtheit ins Rechnen, die kann ich nicht nachvollziehen. Tja, aber sie hat gesagt, sie liebt Zahlen. He loves his numbers. Bye. Toll, und das muss man ja auch sagen, das ist immer wieder interessant, weil man ja denkt, Erfolg wäre irgendwie planbar und da gibt es irgendwie eine Hit-Formel und danach funktioniert das Ganze. Und dann gibt es aber auch Leute, die sowas machen und trotzdem Platin-Alben verkaufen damit. Ja? Oder auch der erste Hit, den sie hatte, Wuthering Heights, das ist die Vertonung eines Romans aus dem 19. Jahrhundert. Da sucht die sich die wichtigsten Themen raus. Das ist jetzt nicht, nicht das, was man irgendwie sofort, was einem einfallen würde als Stoff für einen Hit. Aber es hat funktioniert und es funktioniert immer noch. 2011 hat sie das Album 50 Words for Snow rausgebracht. Also es ist 50. Es gibt den einen Song, den habe ich glaube ich schon mal im Podcast vorgestellt, wo sie einfach 50 verschiedene Wörter für Schnee zitiert in dem Song. Und hier zitiert sie die Zahl Pi. Klappt aber. Ist toll. Ist geil. Sehr schön. So, dritte Frau. Schnell. Tina Turner. Tina Turner. Bin kein Tina Turner Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich respektiere sie, aber bin kein großer Fan. Die hatte es schwer. Ja? Also die ist eine tolle Gospelsängerin gewesen, Kindheit und so weiter. Und dann hat sie irgendwann Ike Turner kennengelernt. Der hat mit ihr, hat sie zur Hitfrau gemacht, hat mit ihr zusammen Sachen gemacht, hat sie wahnsinnig unterdrückt, hat sie klein gehalten, war böse zu ihr, hat sie betrogen, hat sie geschlagen, hat alles Mögliche angetan in seinem Drogenrausch und so weiter. Und sie musste da funktionieren. Und sie hat sich aber dann tatsächlich irgendwann von ihm emanzipiert, hat sich von ihm scheiden lassen, hatte dann eine lange, lange Durststrecke und ist dann so teilweise ein bisschen in England, komischerweise in London, in ein paar Clubs aufgetreten. Und dann sind die ganz großen Typen, nämlich der David Bowie, der Mick Jagger und ich glaube der Mark Knopfler auch, ja klar, der Mark Knopfler, auch die haben die dann immer angeschaut in London, wenn die irgendwo aufgetreten ist und haben gesagt, ey, du musst wieder was machen, du brauchst ein Comeback und ein Comeback, das du alleine machst. Und der Mark Knopfler, der hat sich ihrer angenommen und hat tatsächlich ihr Comeback-Album als alleinstehende Künstlerin produziert, rausgebracht, hat den Titelsong, den er eigentlich für seine Band Dire Straits geschrieben hat, ihr gegeben und der wurde zum Riesenhit. Und von dort an war Tina Turner dann die größte, ja, eine Zeit lang. Ja. Private Dancer hieß das Album. Ja. Das war überall irgendwie Nummer 3, 2, 1 und dann ging's los. Ja. Dann Break Every Rule, Foreign Affair, Wildest Dreams, 24/7, alles nur noch mega erfolgreich. Dann diese Stadion-Tourneen, wo sie dann mit ihrem Kleidchen aufgetreten ist und so weiter. Riesending. Aber das Comeback als alleinstehende eigene Persönlichkeit und Künstlerin, das hat ihr den Durchbruch verschafft. Zuvor war sie nur die Frau von Ike Turner und dann war sie diese alleinige Künstlerin, die alles in der Hand gehabt hat. Und das muss man natürlich schon extrem respektieren. Und vom Album Private Dancer ganz kurz, Better Be Good To Me, Tina Turner. Das klingt jetzt dann schon ein bisschen wie 80er, gell? Da ist Private Dancer ist auch der Titelsong, habe ich schon drüber gesprochen. Aber ich habe immer das ausgewählt, weil ich glaube, was die Tina Turner nicht so gemacht hat, die kommt ja aus dem Soul, die hat dann so ein bisschen versucht, so den Rock zu machen. Ja, ist okay. Das war auch gemacht für die große Bühne dann, muss man sagen. Ja, Tina Turner, Comeback und von da an Riesenstar, muss man sagen. Ja, respektabel, auf jeden Fall. So, jetzt mal ein bisschen die urtypische Metal-Band. Wahrscheinlich die Band, die den Heavy Metal und diesen okkulten Metal erfunden hat, nämlich Black Sabbath. Und von Black Sabbath gibt es ungefähr 100.000 Reinkarnationen. Aber das Geilste an Black Sabbath ist natürlich immer die Zeit zusammen mit dem Ozzy Osbourne. Also es gibt im Prinzip eigentlich nur einen, der immer dabei war bei Black Sabbath. Das war Tony Iommi, der Gitarrist, der legendär sich irgendwie bei einem Arbeitsunfall die Fingerkuppen abgeschnitten hat, und das hat wohl dazu geführt, dass er diesen berühmten Gitarrenstil gehabt hat, und er hat sich da noch was drauf machen müssen auf die Fingerkuppen, dass er so hart spielen konnte, und der hat vor allem von diesen harten Riffs gelebt, ja, und dann ging das los mit dem Black Sabbath. Das erste Album war ja noch in den 60er Jahren, und habe gesagt, damit ist der Heavy Metal im Prinzip losgegangen. Ja, das düstere Zeugs und so. Und dann ging das, sagen wir mal, was den Ozzy Osbourne, wenn man jetzt heute sich den anschaut, das schaut ja eher traurig aus, ging mit dem nicht mehr. Den mussten sie rausschmeißen, die haben alle Drogen eingefahren, aber keiner so sehr wie der Ozzy, der hat sich überhaupt nicht mehr ausgekannt. Den haben die dann irgendwann rausgeschmissen, dann kam der Ronnie James Dio, und dann kamen andere, es kamen 100.000, der Ian Gillan hat mal gesungen, der Glenn Hughes hat gesungen, der Tony Martin hat gesungen, also es gab wahnsinnig viele Sänger, nicht wie Bassisten, wie gesagt, der Einzige, der immer dabei geblieben ist, ist der Tony Iommi. Und dann haben die aber trotzdem irgendwann nochmal gesagt, wir machen jetzt nochmal zusammen und machen ein Album miteinander, und das Album hieß 13 aus dem Jahr 2013, und das ist ein mega Comeback. Erstmal war das letzte Album zuvor aus dem Jahr 1995, natürlich alles ohne Ozzy, weil der Ozzy ist 1978, hat er sein letztes Album mit Black Sabbath gemacht, und dann haben die dieses Ding rausgehaut, was wirklich geil ist. Und das Album heißt 13, und der Song, der erste hier, ist End of the Beginning und fasst alles zusammen, was Black Sabbath jemals gemacht haben. Weltklasse. We'll be right back. Ja, das ist klassischer Black Sabbath Sound und das Ganze nochmal ins Jahr 2013. Klingt auch total zeitlos und sie haben dann aufgehört, sie haben noch eine Abschiedstournee gegeben. Tony Iommi hatte Krebs, ich glaube, er ist relativ gut wieder da rausgekommen, relativ gesund wieder, aber sie haben gesagt, es reicht jetzt. Und mit dem Album, es war tatsächlich das einzige Nummer 1 Album, das sie je hatten und das ist auch verdientermaßen eins gewesen. Das ist ein toller Abschluss für eine Band, muss man sagen. Black Sabbath and of the Beginning. Ja, sehr schön. So, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Zeit schauen. Jetzt kommen noch deutsche Bands. Ich wollte spielen American Idiot von Green Day, das ich nie gedacht hätte, dass die nochmal so groß rauskommen. Ich wollte was spielen von Springsteen, The Rising, das ein Album ist, nachdem er 8 Jahre nichts mehr gemacht hat und ein wahnsinn tolles Album rausgebracht hat. Das war das Album, bei dem irgendjemand mal gesagt hat, nach dem 11. September 2001, we need you, und er gesagt hat, okay, dann gehe ich wieder ins Studio. Ich wollte was spielen von Porcupine Tree, die dieses Jahr ein Comeback gebracht haben. Ich sage, das ist für mich ein bisschen enttäuschend gewesen. Es gibt 100.000 Comebacks. Es gibt natürlich die ganzen Boybands, die sich wieder zurück manövriert haben. Backstreet Boys, Take That und so weiter. Sowas spielen wir natürlich nicht. Blur hatten ein Comeback. Ganz viele hatten Comebacks. Es gibt viele, bei denen man sagt, bitte macht kein Comeback. Das wollen wir nicht hören. Okay. So, jetzt kommen wir aber zu den deutschen Bands. Welche ist die erfolgreichste Band? Mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Mittlerweile ist es Rammstein. Lange Zeit, jahrzehntelang, war die erfolgreichste, international erfolgreichste deutsche Band. Natürlich waren die Scorpions. Die Scorpions haben auch ein paar Mal schon gesagt, sie hören irgendwie auf. Und haben ihre letzte Tour haben sie schon ein paar Mal gemacht. Ja. Das hört anscheinend nie auf mit der letzten Tour. Und die sind immer noch irgendwie am Start. Aber irgendwann haben sie gesagt, wir hören jetzt wirklich hundertprozentig auf. Das ist der Schluss. Und Unbreakable 2004, Humanity Hour One 2007. Und dann haben sie trotzdem gesagt, ach komm, wir machen nochmal ein Sting in the Tail. Und dann 2010 war das und 2015 haben wir, ach Gott, jetzt nochmal Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt und wir kommen wieder. Also bei Scorpions ist es eigentlich so, dass die immer wieder mal ein Comeback starten. Aber da sieht man nochmal die Stärke von dieser Band. Vom Album Sting in the Tail wollte ich euch mal den Titelsong spielen, der aus dem Jahr 2010 ist. Hail, Hail, Sting in the Tail, die unkaputtbaren, immer wieder zurückkommenden Comeback-Könige aus Deutschland. Die Scorpions, Sting in the Tail. Klassischer Scorpion-Sound. Ja, das müssen wir ein bisschen abkürzen, aber es ist, ja, es macht immer wieder Spaß. Scorpions sind immer wieder lustig. Ich habe sie ja mal live gesehen. Super. Richtig geil, muss man sagen. Und vielleicht auch zu Recht mit die erfolgreichste deutsche Band überhaupt. Ja, Leute, das war der vorletzte Song. Was kommt denn vor dem letzten Song? Natürlich die Rätselfrage. Jetzt müssen wir natürlich mal ein bisschen zurückgehen, weil es schon ganz schön lange her ist, die letzte Rätselfrage. Da war der Christopher Schmidt-Konst da, der Koch, das Koch-Special. Das war ganz toll. Und es ging um die Dead Kennedys. Und es ging um den Sänger der Dead Kennedys, nämlich den Jello Biafra. Und der hat seinen Künstlernamen gemischt aus zwei verschiedenen Sachen. Jell-O ist eine Gelatine-Speise, also Götterspeise im Prinzip. Und Biafra ist natürlich die nigerianische Provinz, die 1967 versuchte, sich von Nigeria abzuspalten. Nach 3 Jahren andauernden Kämpfen und entsetzlicher Hungersnot gewann Nigeria schließlich wieder Kontrolle über den im Entstehen begriffenen Staat. Und den Namen wählte der Jell-O Biafra gezielt aus, um den für ihn bestehenden Zusammenhang zwischen konsumorientierten Kapitalismus und der Gewalt in der dritten Welt zu verdeutlichen. Das war der erste Teil der Frage. Zweite Teil der Frage, in einem Song macht er sich über Trumps Haarpracht lustig und singt auch gegen Trumps Rechtspopulismus an. Und der dritte Teil der Frage, welcher Song ist gegen Rechtsradikale? Natürlich Nazi-Punks, fuck off. Das war die Rätselfrage von vor ein paar Wochen. Jetzt kommt die neue Rätselfrage zu Steely Dan. Bitte recherchiert mal ein bisschen über Steely Dan. Da gibt es so viel Interessantes. Das ist echt toll und hört mal da rein. Das war so meine Entdeckung einer Band, die es schon seit, keine Ahnung, 50 Jahren gibt, die aber ganz toll ist. Erster Teil der Rätselfrage. Was ist ein Steely Dan? Das ist schon mal lustig. Der zweite Teil der Frage, Steely Dan haben es wirklich geschafft, die haben einige Wörter in Songs verwendet, die es im Prinzip gar nicht gibt. Also sie haben so Wortneuschöpfungen gemacht. Wenn man jetzt einen Text nicht versteht, da gibt es online eine Hilfe. Natürlich nicht Wikipedia, sondern es gibt eine spezielle Hilfe für Leute, die Steely Dan Songs verstehen wollen. Was ist es? Was ist diese Hilfe? Und schaut mal in diese Hilfe rein, wenn ihr Lust habt. Zweiter Teil der Frage war das. Und der dritte Teil der Frage, sagen wir mal, das bahnbrechendste Album von Steely Dan hat einen wunderschönen Titel. Den habe ich vorhin eigentlich auch genannt. Und der ist wieder verantwortlich für die Namensgebung von einigen Frauen. Erstmal möchte ich wissen, wie das Album heißt und welche Frauen nach diesem, mindestens 1, 2, 3 berühmte Frauen nach diesem Album benannt wurden. Das ist der dritte Teil der Rätselfrage über Steely Dan. So, jetzt kommt der letzte Song. Wir hatten schon die Scorpions. Jetzt kommt die deutsche Band. Die deutsche Band, die ich, glaube ich, ganz sträflich hier vernachlässigt habe, sind natürlich die Ärzte. Die Ärzte haben angefangen, und es sind immer noch zu dritt, aber die haben angefangen mit dem Bassisten Sani. Mit dem haben sie sich heillos zerstritten, haben aber richtig coole Sachen mit ihm gemacht und haben von 1984 bis 1988 4 Alben gemacht und ganz lustige Sachen da gemacht. Und dann haben sie gesagt, wir hören jetzt ganz auf. Und jeder hat gedacht, oh je, das war's jetzt mit den Ärzten. Ha. Dann kamen sie aber tatsächlich 5 Jahre später zurück mit einem anderen Bassisten, nämlich mit dem Rod. Rodrigo González heißt der, glaube ich, der mal bei den Rainbirds war. Und seitdem, das wissen wir alle, gibt es die Ärzte, die gibt es also immer noch. Also ein Comeback nach 5 Jahren mit neuer Besetzung, kommt von den Ärzten. Und jetzt habe ich mir noch gedacht, wegen aktuellen Anlässen, weil mich das wahnsinnig macht. Ja, wenn ich höre, wir haben einen Krieg, der gerade abläuft. Ja, natürlich haben wir nicht einen Krieg, es gibt auf der Welt immer Kriege. Aber was ich niemals verstehen werde, ist, dass man sagt, aus Deutschland oder aus anderen Ländern, wir schaffen einer Partei in dem Krieg, leider auch oder natürlich der Partei, der es schlechter geht, ja, die angegriffen wurde und so weiter. Aber was ich niemals in meinem Leben verstehen werde, ist, dass man Waffen irgendwo hinschickt, um da für Frieden zu sorgen. Es gibt nichts, also es kann nicht funktionieren. Wenn ich irgendjemandem Waffen gebe, um sich zu verteidigen, wird dieser Konflikt weitergehen. Und der wird nicht aufhören, der wird länger dauern. Ich glaub nicht, dass die Lösung für irgendeinen gewaltsamen Konflikt sein kann, aufzurüsten. Das haben wir jetzt schon seit 40 Jahren gesehen, dass Aufrüstung Kacke ist. Ja, es wird nicht helfen. Ich will kein Politiker, ich will auch keiner sein, aber eins ist mir klar, wenn ich Leuten Waffen gebe, werden sie die Waffen benutzen. Waffen machen Menschen tot. Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und es gibt einen Song von den Ärzten, der heißt Friedenspanzer und der trifft für mich so ein bisschen die Stimmung. Deswegen mal reinhören in die Ärzte, die so schon wirklich gut sind. Friedenspanzer, die Ärzte. No? Jetzt. Ein super Zitat am Anfang aus der nackten Kanone.
Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen.
Ich möchte auch eine Welt, in der ich aus der Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen. Vom Comeback-Album Die Bässchen Menschengestalt. Ich glaube, es kann keinen Friedenspanzer geben. Niemals. Es erinnert mich an einen Spruch auf dem Klo an der Uni Regensburg, an der ich studiert habe. Fighting for peace is like fucking for virginity.
Gas gibt es Rosenduft. Schwängert mit Weihrauch die verschmutzte Luft. Er lässt uns nie.
Friedenspanzer, ja, Leute, das war die Folge Comeback Special, hat wieder ein bisschen gedauert, ich bin wieder ins Labern reingekommen, Leute, es hat mir wieder wahnsinnig Spaß gemacht, ich verspreche, es gibt jetzt lange keine Pause mehr. Ich freue mich wieder mit am Start zu sein, ich freue mich natürlich, dass ihr mir wieder zuhört. Wie gesagt, das war die Folge. Nächste Woche habe ich wieder einen Gast. Ich kann noch nicht sagen, wie er sein wird. Deswegen seid gespannt. Leute, bitte hört mir weiter zu. Bitte bleibt mir weiter gewogen. Bitte hört mir weiter zu. Bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen. Oh Gott, ich habe gar nicht gesagt, wer die alle beantwortet hat. Der Axel, der Mich, der Manuel und der Matthias 1 natürlich. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen beim letzten Mal. Ja, das ist das, wenn man mal ein bisschen Pause macht. Und bitte, Leute, hört weiter gute Musik. Gebt mir Feedback auf pittyspodcast@gmx.de und wir hören uns zum nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.